Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei diesem Podcast Money Train von der Aktionären. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir wollen heute blicken ein bisschen auf Börsenregeln, ein bisschen auf aktuelle Strategien und wir wollen vor allem mit ihm sprechen und zwar mit Alfred Maidorn. Er ist heute zu Gast hier in diesem Studio. Hallo Alfred.
Hallo.
Erstmal zur Vorstellung, du bist seit über 30 Jahren Finanzjournalist und hast das Börsenmagazin der Aktionär ja mitentwickelt. Du bist hier Redakteur und Experte für Technologie und Umwelt und du bist Autor des Maidorn Reports. Hallo.
Ja, hallo. Da wird mir bewusst, wie alt ich schon bin. 30 Jahre mache ich das schon.
Darüber wollen wir jetzt nicht reden.
Okay, dann machen wir das nicht.
Aber wir wollen darüber reden, wie ging es dann damals los mit deiner Börsenleidenschaft?
Ach, das ging ganz klassisch eigentlich. Ich glaube, es gibt immer noch in der Schule dieses Planspiel Börse von der Sparkasse. Ja, das kennt irgendwie jeder. Das habe ich mitgemacht. Ich war nicht sonderlich gut, aber es hat mir Spaß gemacht. Und ich kann mich erinnern, damals gab es noch die Kurse aus der Zeitung, aus dem Handelsblatt, hatte man immer die Kurse vom Vortag dann am nächsten Tag bekommen, kein Internet, nichts und so ging das alles los und dann habe ich irgendwann ja eine kleine Erbschaft gemacht, mit eigenem Geld ein bisschen gehandelt, so mit 18, 19 Jahren und dann ging es immer so weiter.
Weißt du noch, was deine allererste Aktie war?
Ja, das war ziemlich sicher Bremer Vulkan, eine Werft, die dann ungefähr ein Jahr später pleite gegangen ist.
Oh, und das hat dich motiviert, weiterzumachen?
Ja, das hat mich erstmal demotiviert, aber dann habe ich mir sofort gedacht, ja, das muss ja irgendwie auch besser gehen. Hat dann aber auch ganz gut geklappt.
Ich habe gerade schon gesagt, du bist ja Autor des Maidorn Reports. Man kennt auch deine Sendung wahrscheinlich, Maidorns Meinung, die immer hier auf dem YouTube-Kanal unter anderem veröffentlicht wird. Kann man natürlich immer anschauen, jede Woche. Wie sieht es denn aus? Jetzt erstmal so allgemein, auf welche Branchen im Allgemeinen setzt du denn da? Kann man das so ein bisschen?
Ja, ich bin da ziemlich schnell in der Tech-Branche hängen geblieben. Das lag so ein bisschen daran, dass ich auch Technologie interessiert war und immer noch bin. Und dass auch da die spannendsten Aktien waren, auch mit den größten Bewegungen. Also ich habe viele Internetaktien damals auch selber gehabt und auch empfohlen. Und wenn man sich mal anschaut, Amazon ist eine der besten Aktien, die es jemals gab. Und solche Papiere machen natürlich Spaß und auch dieser Internetboom, der dann damals war, das war natürlich eine tolle Zeit, da war viel los, viele neue Firmen kamen auf den Markt, es gab den neuen Markt in Deutschland, also eine Technologiebörse, die es heute leider gar nicht mehr gibt. Also es war hochinteressant und da bin ich hängen geblieben und jetzt ist ja wieder eine Zeit, in der Technologieaktien besonders viel Freude machen.
Künstliche Intelligenz war es.
Ja, genau, das erinnert so ein bisschen an die Zeit damals, wobei es gibt einen großen Unterschied. Ich habe das gerade nochmal mir überlegt, während damals ja wirklich eine Internet-Euphorie war, es wurde investiert, als wenn es kein Halten mehr gäbe. Dabei haben die Firmen weder Gewinne gemacht, teilweise keine Umsätze. Und heute wird dieser KI-Markt mit so viel Skepsis begleitet. Also es ist fast schon
Sorge vor einer Blase ist ja.
Ja, ne? Und das von Anfang an. Also die Blase gibt es ja eigentlich schon immer. Und das ist so ein bisschen, oder das ist der ganz große Unterschied. Und noch ein Unterschied ist, dass die Firmen damals, wie gesagt, keine Gewinne gemacht haben, geschweige denn Umsätze. Und heute tatsächlich KI schon zu mehr Erträgen, zu mehr Produktivität und auch zu höheren Gewinnen führt.
Du hast, glaube ich, in deiner aktuellen Sendung Maidorns Meinung ja auch deutliche Worte, wenn es um eine mögliche KI-Blase geht, gefunden.
Ja, also vielleicht gibt es irgendwann eine Blase. Es gibt vielleicht auch einige kleine Blasen, einige Bewertungen sind vielleicht wirklich überzogen, aber insgesamt laufen die Gewinne mit den Investitionen und auch mit den mit der KI mit. Also es ist so, dass tatsächlich diese KI schon einen Effekt hat am Markt und das ist ein großer Unterschied zu damals. Und deswegen ist diese Frage immer, zahlt sich diese Investition auch irgendwann aus, ist eigentlich obsolet, weil das zahlt sich jetzt schon aus und das wird sich noch viel mehr auszahlen. Also das ist eine Nummer größer als damals das Internet.
Und dementsprechend gibt es Sorgen? Also hast du Sorge vor einer Blase?
Jetzt mit Sicherheit noch nicht. Also wir werden wahrscheinlich wie bei jeder technologischen Disruption irgendwann in eine Blase hineinlaufen, was die Bewertung betrifft. Aber davon sind wir im Moment sehr weit entfernt.
Sind wir mal gespannt, wie sich alles entwickelt. Aber wir wollen ja auch konkret ein bisschen gucken, wie findest du denn die Aktien? Also nach welchen Gesichtspunkten, wo finde ich die? Bespreche ich mich das am besten im Dorf vielleicht?
Ich gehe zu Edeka und schaue da mal ins Gemüseregal und die Fleischabteilung, was da so los ist.
Also wo findest du deine Aktien?
Ja, ich habe natürlich, die Hauptquelle ist logischerweise online. Da habe ich verschiedene Seiten, die ich regelmäßig Aufrufe. Ich lese mir viel durch, was auch andere schreiben. Und es ist nicht so ganz systematisch, es ist eher vielleicht auch so ein bisschen wild. Aber das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur sein festes Schema hat und immer nur sich in den gleichen Bereichen aufhält, sondern auch mal neue Wege geht, um eben auch mal neue Aktien zu finden. Also ich kann mich erinnern, ich habe ja Nebius empfohlen vor einem guten Jahr, ein Anbieter von Rechenzentren, ein Neocloud-Anbieter. Und da bin ich wirklich rein zufällig drauf gestoßen und die Aktie kannte damals niemand. Es gab keinen Analysten, der sie verfolgt hat. Und das ist natürlich toll, wenn man solche Stories ganz früh findet. Die Aktie hat sich mittlerweile mehr als verzehnfacht in den letzten 15 Monaten. Und sowas findet man, solche Aktien eigentlich immer erst zu spät, wenn man normale Wege geht.
Mhm, das heißt, du hast besonders viele Aspekte immer im Blick. Kannst du so ein bisschen einen Einblick geben, so in deine Strategie, auf die Aspekte, auf die du blickst?
Ja, wichtig ist vor allen Dingen Wachstum. Und zwar nicht das Wachstum der Vergangenheit, sondern das potenzielle Wachstum in der Zukunft. Also ich brauche immer eine Aktie, wo ich mir vorstellen kann, dass sie in 2, 3, 5 Jahren vielleicht 3-mal so viel Umsatz macht, 10-mal so viel Umsatz macht. Und das bietet halt der Technologiesektor allen voran. Andere Sektoren haben das in der Regel nicht, dass sich Firmen, dass sie ihren Umsatz verzehnfachen können innerhalb von ein paar Jahren. Das geht im Technologiesektor und das ist immer ganz wichtig. Klar, man weiß nie, ob das wirklich dann auch so passiert. Aber zumindest, dass die Option da ist. Ich kann mich daran erinnern, damals, als Amazon an die Börse gegangen ist, war die Firma mit dem 50-fachen Umsatz bewertet, völlig überzogen teuer. Und alle haben gesagt, die Firma ist viel zu teuer zum Start. Das war übrigens bei Facebook genauso, das war bei Google so. Alle Firmen kamen raus und alle haben gesagt, viel zu teuer. Aber da muss man sich überlegen, kann diese Firma diese hohe Bewertung hineinwachsen oder sogar darüber hinaus? Und wenn das der Fall ist, dann kann man das Risiko auch mal eingehen, Firmen zu kaufen, die zu teuer sind. Ganz nebenbei sind gute Firmen immer zu teuer.
Hast du nicht, glaube ich, auch mal erzählt, dass du auf Amazon ganz früh schon gesetzt hast?
Ja, glaub, beim Börsengang tatsächlich. Ich habe die Firma vor dem Börsengang schon gekannt. Es war damals ein reiner Verkäufer von Büchern, also Online-Bücher. Aber Jeff Bezos, der damalige Firmenchef, hat ja schon damals gesagt, er will eines Tages auch Waschmaschinen verkaufen. Und alle haben gesagt, das ist ein Quatsch, das schafft er niemals. Wenn jemand online Sachen verkauft, dann ist das Walmart und nicht dieser kleine Internetbuchhändler. Das kam dann doch ein bisschen anders.
Hat sich sehr viel weiterentwickelt auf jeden Fall. Was sind denn für dich jetzt erstmal grundsätzlich so die wichtigsten Börsenregeln für dich und vielleicht auch die du Anleger weitergeben möchtest? Vielleicht auch was besonders Fehlerpotenziale aufweisen könnte, wenn man das nicht berücksichtigt
aus deiner Sicht? Es gibt eigentlich meiner Ansicht nach nur eine Börsenregel, die wirklich wichtig ist. Und das ist die Gewinne versaufen, Verluste ignorieren. Nein, Gewinne.
Kenne ich das jetzt anders?
Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Das ist eigentlich die einzige Regel. Wobei da der erste Teil fast der wichtigere ist. Wichtiger ist, die Gewinne laufen zu lassen, als die Verluste zu begrenzen. Ich bin davon abgekommen, Stoppkurse zu verwenden. Also ich begrenze Verluste in der Regel nicht, es sei denn, es hat sich mit der Firma, mit der Aktie irgendwas verändert, maßgeblich. Also wenn operativ das Geschäft nicht mehr läuft oder wenn es eine Gewinnwarnung gab. Aber nur weil eine Aktie fällt, heißt es noch lange nicht, dass sich die Firma verschlechtert hat. Amazon ist in der Spitze über 90% gefallen zwischendurch. Und die Firma gibt es heute noch, da geht es so gut wie selten zuvor. Aber ich kann ja mit einer Aktie maximal 100% verlieren. Nee, geht ja nicht. Aber ich kann mit einer Aktie 200, 300, 500, 1000% verdienen. Wenn ich aber immer nur den Gewinn bei 20% realisiere, dann kann ich keine 100% verdienen. Das heißt, ich beschneide meinen Gewinn. Und dann habe ich kein Geld, um Verluste auszugleichen, weil ich kann natürlich nicht nur Aktien kaufen, die steigen. Ich werde auch mal daneben liegen und Verluste machen. Und da muss ich sehen, dass die Gewinne möglichst groß werden, um die Verluste auszugleichen und darüber hinaus dann noch Gewinn zu machen. Darum Gewinne laufen lassen ist das Allerwichtigste. Gute Aktien, da kann man auch mal, wie gesagt, Nebius vor 15 Monaten empfohlen, verzehnfacht, die hätte man auch mit plus 100% verkaufen können. Da hätte man aber den größten Teil verpasst.
Was sollten Anleger darüber hinaus vielleicht noch unbedingt wissen?
Na gut, ja klar, dass Aktien auch fallen können. Also da muss man sich bewusst sein.
Immer ein Risiko.
Ist ganz witzig, wenn ich auf Vorträgen die Frage stelle, was die wichtigste Börsenregel, kommt immer als erstes keine Verluste machen. Ich meine, es ist ja keine Regel erstens und außerdem ist es ein Traum und ist auch sehr realitätsfremd. Wie gesagt, es ist ja auch kein Problem. Ich kann ja mit einer Position auch mal hinten liegen. Solange ich, wie gesagt, diese Firma weiterhin gut finde. Ich kann mich erinnern, ich habe Tesla 2017 das erste Mal empfohlen. 2 Jahre später hat sich die Aktie halbiert und alle haben gesagt, das ist der größte Mist. Aber es ging weiter vorwärts. Die Firma hat sich entwickelt und ist dann auch ein Verzehnfacher geworden. Also es ist ganz wichtig, dass man an seine Überzeugung glaubt und sich nicht von außen verrückt machen lässt. Natürlich, wie gesagt, es muss dem Unternehmen, dass da muss alles zusammenpassen. Wenn sich da irgendwas maßgeblich ändert, dann muss man auch mal sagen, ich verkaufe. Und dann ist auch wichtig zu sagen, ich verkaufe auch mit Verlust. Denn das gehört auch dazu. Wenn irgendwie eine Aktie nicht gut funktioniert, es geht ja immer darum, man müsste sich immer die Frage stellen bei einer Aktie, würde ich die heute nochmal kaufen, wenn ich sie nicht hätte? Und wenn man die Frage mit Nein beantwortet, ist eigentlich die Konsequenz raus.
Was sind denn so aus deiner Sicht so typische Fehler, die man vermeiden sollte? Gibt es da etwas, das du so weitergeben würdest?
Ja, das ist so der größte Fehler, an schlechten Aktien zu lange festhalten. Also wenn wirklich sich grundlegende Sachen geändert hat und man diese Aktien nicht nochmal kaufen würde, dann auch mit Verlust verkaufen, auch wenn der Verlust 60-70% ist. Zum einen, man rettet immer noch ein bisschen Geld, mit dem man andere Aktien kaufen kann, die vielleicht besser laufen. Und es ist auch mental befreiend, wenn man wirklich schlechte Aktien, die einen ohnehin schon nerven, wenn man die dann auch mal entsorgt und sagt, hey, ich fokussiere mich dann mal lieber auf bessere Werte.
Das heißt, deine Entscheidung auch immer wieder vielleicht neu bewerten und Meinungen vielleicht ändern?
Ja, klar. Also man liegt ja nicht immer richtig. Also selbst beim besten Research kann man mal eine Aktie finden oder kaufen, empfehlen, die sich dann doch nicht so entwickelt wie gedacht. Und dann muss man dem auch Rechnung tragen und dementsprechend entscheiden.
Das vorhin schon Nebius angesprochen, aber was waren denn so in der Rückschau so aus deiner Sicht dein bester Tipp und vielleicht dein schlechtester Tipp?
Also die besten Tipps kann mich daran erinnern, dass das war wirklich in der Phase Internetboom, neuer Markt, da hatte ich da teilweise Aktien, die sich, man kann es gerade gar nicht mehr glauben, die sich in wenigen Monaten verzehnfacht haben. Sowas gab es damals wirklich. Das war aber auch da gleichzeitig die Zeit mit den schlechtesten Tipps, weil diese Verzehnfacher haben sich dann auch wieder gezehntelt in den nächsten 12 Monaten. Also das war eine verrückte Zeit, da gab es viele Firmen, die dann irgendwann von Hunderten von Dollar in den Cent-Bereich gefallen sind. Also da gab es wirklich alles, vom schnellen Verzehnfacher bis zum Totalverlust. Und das mit Aktien. Also es haben ja auch viele Firmen, gerade im Internetsektor, nicht überlebt. Die meisten sogar nicht. 90% der Firmen sind pleite gegangen. Und da hatte ich natürlich auch einige mit dabei.
Wenn wir jetzt auf die Gegenwart blicken, wie siehst du dann aktuell den Markt, wie viel Potenzial es ist oder da gerade und gerade wo?
Jetzt könnte ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, so viel wie selten zuvor.
Mhm. Aus welchem Grund? Das ist natürlich die Frage.
Ja, das ist,
warum
das ist,
siehst du das?
Das ist ganz einfach KI. KI wird nicht nur im Technologiebereich, was wir jetzt schon sehen, zu viel Belebung führen, zu starken und wirklich enormen Gewinnen. Also ich kann nur erinnern, wir haben jetzt auch wieder so Aktien wie Sandisk, Speicheranbieter. Die Aktie hat sich innerhalb von, ich glaube, einem guten Jahr ver50-facht. Also da kann man natürlich auch wieder sagen, das ist nicht normal, aber in dem Fall sind wirklich die Gewinne mitgewachsen. Es ist nicht so, dass nur die Aktie gestiegen ist und das Unternehmen hat sich nicht entwickelt. Die Gewinne sind genauso stark gestiegen, sogar noch stärker als die Aktie. Und klar, das geht nicht so weiter, aber KI wird nicht nur auf den Technologiesektor Einfluss haben, sondern auch darüber hinaus, eigentlich auf jede Firma, weil durch KI kann ich die Produktivität erhöhen, ich kann die Rentabilität erhöhen, ich erhöhe meine Gewinne. Ich brauche weniger Mitarbeiter, was natürlich nicht schön ist für die Mitarbeiter, aber im Dienstleistungsgewerbe werden wahrscheinlich 70-80% der Leute ihren Job verlieren in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Und das spart natürlich enorme Kosten. Also es wird für alle Firmen, für alle Branchen zu enormen Gewinnschüben führen. Und das wiederum wird natürlich direkt sich auf die Aktienkurse auswirken.
Aber auch zu Verschiebungen wahrscheinlich, oder?
Ja, die Frage ist natürlich die, das kann man jetzt groß diskutieren. Wenn viele Leute ihren Job verlieren, wo kriegen die ihr Geld her? Klar, es wird wahrscheinlich auf ein Grundeinkommen hinauslaufen, dass die Leute bekommen, die keine Arbeit mehr haben, weil der Staat kriegt ja natürlich auch durch die hohen Gewinne mehr Steuern, kann wieder mehr verteilen. Aber die Frage ist, reicht dieses Grundeinkommen dann noch für den Konsum? Weil ohne Konsum nützt mir die beste Firma nichts. Also das kann man diskutieren, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn die Produktivität sich insgesamt erhöht, ist ja mehr Geld da. Und das heißt, es ist eigentlich auch für alle Geld da. Das wird natürlich nicht gleich verteilt werden. Aber also ich denke mal, wer sich an der Börse bewegt in den nächsten Jahren, auf den kommen wirklich gute Zeiten zu.
Dann sind wir mal sehr gespannt. Das ist ja trotzdem alles sehr, sehr viel in Bewegung. Wenn ich jetzt auch geopolitisch anschaue, wie sehr beeinflusst aus deiner Sicht die Geopolitik oder wie viel in deiner Strategie beobachtest du dafür die geopolitische Situation?
Jetzt könnte ich knallhart sagen, gar nicht.
Okay.
Und damit würde es sogar richtig liegen, weil es gibt einen schönen Chart, den habe ich jetzt, glaube ich, sogar in meiner letzten Sendung gehabt. Da ist übereinander gelegt der S&P zurück bis 1900 und die Unternehmensgewinne.
Ich glaube, den sieht man auch in deiner aktuellen Sendung,
genau, Meinung, Sendung,
oder? Genau.
Und das läuft exakt parallel. Also Aktienkurse werden beeinflusst von den Unternehmensgewinnen auf lange Sicht, für nichts anderem. Es gab in diesen 100, weit über 100 Jahren natürlich extrem viele Krisen, die den Markt sicherlich beeinflussen. Für Wochen, vielleicht auch mal für Monate, aber niemals für länger. Da ist erheblich oder maßgeblich sind da die Unternehmensgewinne. Die wachsen im Schnitt mit 8% im Jahr. Witzigerweise wächst die Börse auch im Schnitt mit 8% im Jahr. Es gibt zwar kaum Jahre, wo die Indizes 8% zugelegt haben, aber im Durchschnitt kommen wir immer auf diese 8%. Und das ist jetzt genau der Punkt. Dieses Gewinnwachstum wird sich jetzt wahrscheinlich deutlich erhöhen. Wir haben jetzt gerade in den USA ein Wachstum von über 20% bei den Gewinnen. Und dementsprechend können ja auch die Aktien dann sich dynamischer entwickeln. Und wie gesagt, Krisen, es ist auch mühselig. Wenn ich mich mit Trump beschäftige, dann kann ich eigentlich gleich bleiben lassen, weil morgen ist sowieso schon wieder was anderes als gestern oder als heute oder als vor 10 Minuten. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Wie gesagt, wenn ich Daytrader wäre, wäre das natürlich schon wichtig, aber die größten Gewinne macht man mit langfristigen Aktieninvestments und da spielen solche Krisen wirklich keine Rolle.
Ganz grundsätzlich gesagt, für wen ist denn deine Strategie oder ja, wer sollte vielleicht aus deiner Sicht darauf setzen?
Also ich biete ja in meinem Report nicht nur Aktien an, sondern ich mache zwischendurch auch mal Spekulationen mit Hebelzertifikaten. Das ist aber nicht der Punkt oder das Investment oder die Spekulation. Mit diesen Spekulationen verdient man nicht das richtig große Geld. Es ist, ich will nicht sagen Zeitvertreib, aber klar, man kann schon mal Geld verdienen, aber das richtig große Geld verdiene ich mit Aktien, die eben wirklich 200, 300, 500% machen innerhalb von wenigen Jahren. Das ist wirklich Geld verdienen. Das andere ist spekulieren. Da kann man vielleicht ein bisschen was machen, aber wirklich Aktien ist die große Geschichte eigentlich.
Aus deiner Sicht, wie sollte man demnach ein Portfolio strukturieren derzeit?
Ich würde es so machen, also es kommt darauf an, es gibt ja Leute, die müssen nicht spekulieren, die sind einfach zufrieden, wenn sie Aktien haben und die einen länger liegen lassen. Ich würde es vielleicht so machen, ich würde es vielleicht so ein bisschen aufteilen, dass ich ein Depot habe wirklich mit langfristigen Aktieninvestments und ein Depot, ein deutlich kleineres, mit dem ich ein bisschen spekuliere, wo es mir auch nicht so wehtut, wenn ja mal da 1-2% mal weg sind oder auch mal 5. Das würde ich vielleicht machen, dass man so ein bisschen aufteilt. Wer keine Lust hat am Spekulieren, der macht dann nur langfristige Aktien. Und nur spekulieren halte ich für gefährlich, weil, also ich kenne niemanden, der mit kurzfristigen Spekulationen langfristig reich geworden ist.
Maldon Report gibt es ja schon ziemlich lange. Ich habe gerade vorhin schon gefragt, für wen das ist, aber was erwartet das denn die Menschen damit? Du hast gesagt, verschiedene Hebelprodukte immer mal wieder,
ja, ansonsten Aktienempfehlungen. Halt auch Aktien, die jetzt nicht unbedingt jeder auf der Rechnung hat und zwar meistens dann schon ein bisschen, bevor die anderen darauf aufmerksam werden. Und das ist eigentlich so, der USP, der Unique Selling Point.
Ich habe es auch gelernt im Studium, das war so der Klassiker.
Genau, dass es eben auch mal Aktien gibt, die nicht erst dann empfohlen werden, wenn sie schon so gut gelaufen sind, sondern gleich zu Anfang oder relativ am Anfang.
Wenn sie hoffentlich dann noch.
Genau, das klappt nicht immer, aber es ist ja so, wenn ich 5 Empfehlungen gebe und 4 von diesen Firmen gehen pleite und die eine verzehnfacht sich, habe ich immer noch Geld verdient unterm Strich. Und zwar ziemlich viel.
Jetzt sind wir gespannt, wie alles wird, was du uns künftig noch erzählen wirst von deinen besten, hoffentlich nur besten Tipps und möglichst wenig bis keinen schlechtesten Tipps. Ich danke dir für die Einschätzung. Klar, wir haben jetzt immer noch keine Zauberkugel, wie sich alles entwickelt.
Ich habe eine.
Echt?
Ja, die habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, aber die funktioniert gerade nicht. Die muss ich nochmal warten lassen.
Aber wenn sie wieder funktioniert, gibst du Bescheid.
Genau, sage ich Bescheid.
Also, weil das ist natürlich schon eine Marktlücke, glaube ich, so eine, wenn die...
Ja, eine Börsenzauberkugel.
Eine Börsenzauberkugel.
Aber dann wäre Börse ja auch langweilig, wenn man sowas hätte.
Ich glaube, diese Unberechenbarkeit, die macht es manchmal dann auch... Ist das etwas, das dich da besonders dran fasziniert, dass du zwar trotz der ganzen Erfahrung ja trotzdem manche Sachen einfach nicht so, wie du vorher gedacht hast, dass
es wird? Faszination hält sich so ein bisschen in Grenzen, weil... mal als Beispiel, wenn ich jetzt einen Börsenbrief schreibe, geht mir da wirklich viel Mühe, sitze da 2 Tage drüber, empfehle 2 Aktien und danach passiert irgendwas und die Aktien fallen, war alle Arbeit für umsonst. Das ist dann nicht so angenehm. Also es ist schon schöner, wenn es funktioniert.
Ich glaube, das ist bei fast allen Dingen der Fall, wenn man das macht, dass man möglichst erfolgreich damit sein will. Gut, Alfred, ich danke dir.
Gerne.
Das ist Alfred Maidorn. Er ist Autor des Maidorn Reports und Redakteur bei der Aktionär. Und er war heute Gast hier in dieser Ausgabe des Podcasts Money Train. Und ich möchte mich noch bei Ihnen verabschieden für die heutige Episode. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag oder Abend.
Ja, danke. Tschüss.